Bei uns in Hahn. Geschichten aus der Gartenstadt und drumherum. Dein Hahner Podcast mit Frank Hoffmann.
Ja, hallo Hahn und herzlich willkommen zur Folge 93 und damit zur letzten Folge in diesem Jahr des Hahner Podcasts. Ja, heute wird es festlich, denn ich spreche mit Jenny Heilig und Jenny berichtet über den Verein Euridike e.V. hier in Hahn und den beiden Ensembles, nämlich dem Jugendensemble für alte Musik Duck and Goose Concert und das professionelle Ensemble für alte Musik The Orpheus Concert. Ja, lass dich da überraschen, es ist wirklich fantastisch, was sie berichten kann und auch welche Wirkung wir hier haben, denn die Ensembles sind über die Stadtgrenzen weit hinaus bekannt und ja, man kann schon sagen, fast einzigartig in ganz Nordrhein-Westfalen. Insofern wünsche ich dir jetzt schöne Festtage, schöne Weihnachten. Lass dich einstimmen von dieser Atmosphäre der alten Musik und ich hoffe, wir hören uns dann im neuen Jahr wieder mit weiteren spannenden Geschichten. Ja, bis dahin alles Gute. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Hallo Jenny.
Hallo.
Ja, ich freue mich total, dass das jetzt mit uns geklappt hat. Bin
ja,
schon ein bisschen länger dran.
Das stimmt allerdings.
Ja, heute geht es ja um die schönen Dinge des Lebens, nämlich wieder Musik. Aber eine ganz besondere Musik. Denn du bist Musikerin durch und durch, würde ich jetzt mal so behaupten wollen. Aber du machst eine ganz spezielle Musikrichtung und hast dazu auch einen Verein gegründet. Ne?
Genau, das ist ganz richtig.
Und zwar hier in Hahn.
Genau.
Und der hat einen speziellen Namen. Ich spreche ihn hoffentlich jetzt richtig aus. Euridike e.V.
Genau, Euridike.
Genau, und das ist, du hast es mir erzählt, die Frau von Orpheus oder irgendwie sowas, glaube ich, ne?
Genau, also in der Sage von Orpheus geht es ja um, Orpheus singt ja so schön, dass er die Steine zum Weinen bringt. Mhm. Und danach ist ja unser Profi-Ensemble benannt worden. Und damals brauchten wir dringend Unterstützung. Und dann dachten wir, wer kann da besser unterstützen als eine Frau, Euridike. Und das ist die, die sich, die quasi stirbt und in der Unterwelt ist und Orpheus soll sie retten und das Einzige, was er nicht tun soll, ist sich umzudrehen. Mhm. Macht er aber.
Naja, und dann typisch Mann wieder.
Hat nicht geklappt, ja. Genau.
Wie kam es denn zu der Gründung dieses Vereins?
Genau, also wie gerade schon erwähnt, ich bin Musikerin und ich habe noch mehr Musikerfreunde hier in Hahn. Und damals haben wir erstmal ein alte Musik-Profi-Ensemble gegründet. Und dann war für uns ganz schnell klar, wir brauchen einen Förderverein für Kunst und Kultur, der uns diese Arbeit ermöglicht. Und so fing es eigentlich mal an, aber heute sind wir viel, viel weiter und haben ein viel breiteres Profil als nur die Förderung des Profi-Ensembles.
Und dabei ist das ja auch noch gar nicht so lange her mit der Vereinsgründung, ne?
Das stimmt. Wir haben jetzt gestern nochmal nachgeguckt. Also wir haben irgendwie mitten in Corona angefangen, uns zusammenzuraufen für den Verein. Und weil wir Musiker sind, haben wir natürlich lange gebraucht, bis das mal fertig war. Aber wir haben jetzt 5 Jahre auf dem Buckel.
Wahnsinn. Wahnsinn. Wir kommen gleich mal zu der eigentlichen Vereinsarbeit, was ihr da so macht beim Verein. Aber auch natürlich mit den Ensembles. Aber bevor wir dazu kommen, ist es natürlich nochmal interessant, wie du zur Musik kamst und vor allem, wieso du jetzt zu dieser speziellen Musik kamst. Ihr macht nämlich Musik aus dem Frühbarock. Ne? Mhm,
genau.
Und wenn ich jetzt mal so überlege, ich habe mal so ein bisschen gegoogelt, also das ist ja so Musik, die ist ja schon so 400 Jahre oder noch älter, ne? Also schon
ja, genau.
Echt alt. Ne? Jetzt warst du ein Mädchen, junge Frau, da geht man eigentlich so auf Rockkonzerte und so. Wie kommt man da drauf, so nach dem Motto, das ist meine Musik?
Oh ja, das ist ehrlich gesagt ein weiter Weg gewesen, denn angefangen habe ich als kleines Mädchen mit 7 Jahren, habe angefangen Trompete zu lernen und zwar wirklich einfach in der Eifel, in einem kleinen Dorf. Wir hatten nur 1600 Einwohner, also so klein war das Dorf und da hatte ich einfach Trompetenunterricht beim ersten Trompeter der Blaskapelle. Naja. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich will musikalisch mehr machen und dann bin ich mit 12 auf ein Musikgymnasium gegangen.
Ah.
Und,
das war aber nicht mehr auf dem Dorf dann, das war dann schon woanders wahrscheinlich.
Nee, da bin ich nämlich auf ein Internat gegangen und habe dann da 7 Jahre gewohnt. Das war in Montabaur. Und auch da hatte ich keine Berührungspunkte mit so alter Musik. Denn das Früheste, was man so macht, ist Bach. Aber die Musik, die wir heute machen, die ist ja 100 Jahre vor Bach. Okay, also wie kommt man jetzt dahin? Okay. Nachdem ich auf diesem tollen Internat war, habe ich mir gedacht, das möchte ich gerne weitergeben und bin nach Düsseldorf gekommen und habe dort Instrumentalpädagogik studiert mit dem Hauptfach Trompete, moderne Trompete, immer noch keine alte Musik, aber eben schon mal Musik machen mit Kindern und Jugendlichen. Das war schon immer, eigentlich seitdem ich 14 bin, meine Passion, da habe ich angefangen zu unterrichten, voll mein Ding. Genau. So, also mit knapp 19 ab nach Düsseldorf und dort habe ich dann meinen heutigen Mann kennengelernt, Frederik, der ja jetzt hier in Hahn der katholische Kirchenmusiker ist. Und der brennt für alte Musik. Und ich dachte, ich mit meiner modernen Trompete dachte, was ist das denn für ein Blödsinn? Ich konnte damit gar nichts anfangen. Und dann hat er mir Musik gezeigt und ist mit mir in Konzerte gegangen und hat mich echt dafür begeistert. Völlig zu Recht. Und nach dem Trompetenstudium dachte ich so, jetzt muss noch was Besonderes her. Und dann habe ich angefangen, Zink zu lernen.
Zink?
Und ehrlich gesagt, genau, und ehrlich gesagt wusste ich 2 Jahre vorher noch überhaupt nicht, was das ist.
Also ich dachte immer, das wäre irgendwas anderes. Also ich hätte es jetzt nicht als Musikinstrument bezeichnet, ne?
Ja, genau. Der italienische Begriff dafür ist ja auch noch Cornetto. Und wenn man Cornetto googelt, dann kommt man immer schnell zu Langnese. Und das, genau, das ist zwar lecker, aber bringt uns an der Stelle nicht weiter. Also ein Zink ist ein frühbarockes Blasinstrument und das ist aus Holz. Und jetzt, ich versuche das mal zu beschreiben, damit die Hörer sich das vorstellen können. Das sieht aus wie eine große gebogene Flöte, ist aber mit Leder umwickelt. Also man kann von außen das Holz nicht mehr so gut sehen, weil Leder drumherum ist. Und obendrauf ist ein winzig kleines Mundstück, das aussieht wie ein Mensch-ärger-dich-nicht-Spielfigürchen. Aber das funktioniert genauso wie bei einer Trompete, das Mundstück. Also man muss quasi mit den Lippen schwingen und pustet dann da rein. Und dann hat man die Griffe wie von einer Blockflöte, aber die Tonerzeugung wie von einer Trompete. Und dann haben wir dieses Zwischeninstrument zwischen Holz- und Blechblasinstrumenten.
Das stammt auch aus dieser Zeit dann, ja?
Ja, das oder? Kommt so aus der Renaissance. Also man hat das noch ein bisschen früher natürlich angefangen zu machen. Und total berühmt war das vor allem in Venedig. Ah. Und wenn jemand schon mal die Komponisten Monteverdi oder Gabrieli gehört hat, die sind natürlich noch nicht so bekannt wie Bach. genau, aber in San Marco muss man sich das vorstellen, in dieser berühmten Kirche mitten in Venedig, wie oben auf der Empore Posaunen, Zinken stehen und aber auch Sänger. Denn dem Instrument wird nachgesagt, dass es so klingen soll wie eine Knabenstimme.
Also ich habe mal tatsächlich in Vorbereitung unseres Gesprächs, weil Zink sagte mir wirklich gar nichts, finde ich aber total interessant, weil da gibt es so unterschiedliche Ausführungen. Also ich bin hier mal bei Wikipedia, da sieht man auch mal so ein paar Fotos von dem Instrument. Und so eine Sammlung im Prinzip aus dem Jahr 1619. Man sieht auch dieses winzig kleine Mundstück. Das ist mal so in Verbindung da mit so einer 5-Cent-Münze. Und das hat ungefähr so den gleichen Durchmesser, wo ich dann denke, wie kriegt man denn da die Lippen? Also die Lippen kommen davor, da stülpt man jetzt nicht drüber, ne? Die müssen schon davor, ne? Das ist, stelle ich mir unglaublich anstrengend vor, das zu spielen.
Ja, schon. Also man muss schon viel. Ja, jedes Instrument. Man muss halt üben. Je mehr man übt, desto leichter wird's. Aber es ist nicht das leichteste Blasinstrument, das man sich aussuchen kann.
Aber dir hat wahrscheinlich die Trompete schon geholfen, die du schon perfekt konntest, ne?
Auf jeden Fall. Also wenn man jetzt unter anderen Profi-Zinkenisten schaut und Zinkenistinnen, dann gibt es ungefähr ein Drittel, die von Blechblasinstrumenten kommen, so wie ich. Und 2 Drittel kommen aber von der Blockflöte. Das heißt, für mich war am Anfang die Tonproduktion nicht so schwer. Aber bis ich mal meine Finger sortiert hatte, nachdem ich ja jahrzehntelang Trompete letztendlich, also man braucht ja nur eine Hand zum Trompete spielen. Also
die 3 Ventile oder 4 Ventile oder so, ne? Oder
genau, und die linke Hand hält ja nur fest. Aber bis ich das mal drauf hatte, also meine 5 Jahre Studium in Brüssel haben sich da auf jeden Fall gelohnt.
Zinkenistin, das ist auch ein schönes Wort, ne?
Ja.
Weil das so, das schwingt so ein bisschen, finde ich so, und ist so, es ist so ungewohnt. Es klingt sehr deutsch, aber es ist sehr ungewohnt. Ne?
Ja, genau. Und das Wort Zink gibt es halt irgendwie auch nur in den, im deutschsprachigen Raum. Also in den anderen Ländern heißt das Instrument einfach anders.
Und das Schöne ist, dann sind auch noch so zwei Gemälde da abgebildet. Einmal so ein Doppelporträt mit einem Zinkenisten, circa 1570. Und dann noch ein singender Zinkspieler von 1623. Also richtig schöne alte Ölgemälde. Und das finde ich auch super, weil ich kann mir so vorstellen, das war damals unglaublich populär, dieses Instrument. Dann hat das keiner mehr auf dem Schirm gehabt und irgendeiner muss dann wieder ausgegraben haben und keiner konnte es mehr spielen. Ich übertreibe jetzt mal.
Genau, nein, das ist nicht übertrieben, das ist ganz richtig. Denn tatsächlich gab es so eine, also in Italien gab es ja leider tatsächlich die Pest und die hat dazu geführt, dass erstmal alle Leute, die das Instrument bauen konnten, irgendwie nicht mehr waren und nicht mehr so viele, die das spielen konnten. Und dann wurde das ziemlich schnell ziemlich unbeliebt. Außerdem kam uns leider die Geige in den Weg.
Fand ich jetzt auch nicht schlecht.
Ja, es ist ein tolles Instrument. Es hat halt einen viel größeren Tonumfang und die können viel schneller spielen als wir. Mhm. Und deswegen wurde das als Sopraninstrument in der Instrumentalmusik dann irgendwann sehr viel populärer. Und erst in der Zeit von Paul Hindemith fingen die ersten Leute wieder an, sich mit diesem Instrument überhaupt zu beschäftigen.
Jetzt habe ich mal eine Frage noch dazu. Wollen wir sie nicht drin verlieren? Weil da könnte man eine eigene Sendung drüber machen, über Zink spielen. Aber spielt das auch wirklich eine Melodie oder machst du dann eigentlich so im Ensemble nur so einzelne Töne so und begleitest das nur so ein bisschen? Wie gesagt, ich habe es noch nicht live gesehen.
Genau, nein, man spielt richtige Melodien. Also man kann eigentlich alles machen, was ein Sopran kann.
Mega.
Das heißt, alles, fast alles, wir können leider nicht alle Konsonanten und alle Vokale, aber wir können alle Melodien, alle den ganz exakt den gleichen Tonumfang und manchmal auch eine sehr ähnliche Klangfarbe. Wie gesagt, also das Instrument soll der menschlichen Stimme am nächsten sein.
Wahnsinn, also klingt echt interessant und spannend.
Ja, und weil das so interessant klingt, wollen wir doch mal reinhören. Ich habe eine kleine Kostprobe von der Jenny bekommen. Das hörte sich doch toll an, oder? Ja, dann hören wir mal weiter rein ins Interview.
Und deinen Mann haben wir zu verdanken, dass du jetzt in Hahn bist, ja?
Ja, genau. Also er war gerade ganz am Ende seines Bachelorstudiums und dann war die Stelle hier in Hahn ausgeschrieben. Und damals zögerten wir noch kurz. Wir waren ja gerade erst in Düsseldorf richtig angekommen.
Klar.
Aber ich als Landkind, ich habe es ja am Anfang erwähnt, dachte, raus aus der Stadt. Und dann hat er hier die Stelle tatsächlich auch bekommen und dann sind wir vor 8 Jahren hier hingezogen.
Vor 8 Jahren, okay. Und fühlt sich schon so ein bisschen an jetzt so für dich wie Heimat?
Unbedingt.
Ja?
Also uns gefällt es richtig gut hier.
Schön. Ja gut, ich glaube, ihr lernt ja auch unglaublich viele Leute kennen, vor allem auch viele junge Menschen lernt ihr ja kennen. Ne? Du bist aber auch gerade erst mit deinem Masterstudiengang, glaube ich, hast ihn erfolgreich beendet sozusagen. Ne?
Genau, also jetzt im Sommer habe ich meinen Master abgeschlossen in Brüssel.
Auch Trompete oder war das mit Zink? Oder?
Das war mit Zink, genau. Und genau, und jetzt habe ich noch mehr Zeit für viele musikalische Ideen.
Ja, super. Dann kommen wir mal zu den Ensembles. Ne? Also der Verein, ich habe den so verstanden, ihr habt den gegründet, um Kunst und Kultur zu fördern.
Richtig.
Wie ihr das macht, wie gesagt, kommen wir ein bisschen später drauf. Jetzt habt ihr zwei Ensembles, ein Jugendensemble, Duck and Goose heißt das, glaube ich.
Genau.
Und The Orpheus Consort. Und Consort, hast du mir gesagt, ist ein alter Begriff für Band oder Ensemble.
Genau, also Consort ist einfach ein altes Wort für Ensemble oder für Band. Ja. Consort bezeichnet eigentlich immer, damals in der Renaissance, eine Gruppe von Leuten, die Instrumenten der gleichen Gattung spielen. Also zum Beispiel ganz viele Blockflöten verschiedener Größen sind ein Blockflötenkonsort. Genau, und wir haben jetzt hier in Hahn das Duck and Goose Consort. Und das war damals ein bisschen scherzhaft gemeinter Name, der sich dann aber etabliert hat. Denn wenn man mit alten Instrumenten anfängt und wir drücken tatsächlich Kindern und Jugendlichen historische Instrumente in die Hand, also Nachbildung von historischen Instrumenten, wie Zinken, Barockposaunen, Dulcian, aber mittlerweile auch noch ganz viel mehr, dann klingt das eventuell am Anfang ein bisschen nach Enten und Gänsen.
Okay. Jetzt muss ich das aber mal eben einmal kurz für mich sortieren. Also ihr habt zwei Ensembles, Namen haben wir gerade genannt. Das eine ist für Erwachsene, das andere ist für Kinder und Jugendliche.
Genau.
Und Beide machen, also so diese, ich sag jetzt mal, mittelalterlichen Geschichten, also diese alten Instrumente spielen beide oder habt ihr auch in Anführungszeichen was Normales dabei, wo auch eine Trompete dabei spielt?
Nee, also wir haben in dieser Konstellation nichts Normales dabei, sondern wir haben tatsächlich das Jugendensemble für alte Musik, die sind auf historischen Instrumenten unterwegs.
Ja.
Und genau, die Unterteilung gerade war noch nicht 100% richtig, denn einmal im Monat kommen auch Erwachsene dazu, Amateure, die mit den Kindern und Jugendlichen zusammen musizieren. Das nennen wir dann Cappella Gallina. Das heißt so viel wie Hühnerkapelle. Weil wir sind ja hier in Hahn. Es klingt immer alles so hochtrabend, aber es ist eigentlich nur eine Hühnerkapelle. Ganz viele Menschen kommen aus ganz NRW zusammen und musizieren mit uns. Und dann kommen da bis zu 40 Menschen einmal im Monat in die katholische Kirche. Und dann wird doppelchörig und dreichörig, also mit drei verschiedenen Gruppen gleichzeitig, Musik gemacht.
Toll, ich habe euch jetzt beim Bürgerfest live gesehen. Mhm. Das war ein ganz kurzer Auftritt, leider nur. Du hast mir auch gesagt, warum, weswegen. Also Hut ab, dass ihr das überhaupt durchgezogen habt. Ja, das war schon unter zeitlicher Herausforderung, das Ganze. Mhm. Welches Ensemble stand denn da auf der Bühne? Ich war da etwas unaufmerksam, sage ich jetzt mal. Also ich habe der Musik gelauscht, aber ich habe den Anfang tatsächlich nicht mitbekommen.
Das war das Duck and Goose Consort. Also das, wenn man nur Kinder und Jugendliche sieht und mich, dann sind wir beim Duck and Goose Consort.
Okay. So, und jetzt seid ihr ja irgendwie so vom Ensemble her in Nordrhein-Westfalen schon eher mal was Außergewöhnliches oder ich sage jetzt auch mal was Einzigartiges. Ne? So viele Ensembles in dieser Form gibt es auch gar nicht, ne?
Das stimmt, genau. Also wir haben einen ziemlichen Alleinstellungswert. Also wir sagen immer, wir haben das größte Frühbarockorchester in Hahn. Aber das ist natürlich eine völlige Untertreibung. Das ist wahrscheinlich, das gilt auch für NRW und vielleicht schaffen wir auch deutschlandweit, vielleicht schaffen wir auch Mitteleuropa. Ja, also es gibt halt kaum Angebote, wo Kinder und Jugendliche schon historische Blasinstrumente vor allem in die Hand gedrückt bekommen. Mhm. Es gibt noch andere Ensembles, wo barocke Streichinstrumente verteilt werden und wo die Kinder das lernen können. Das gibt es bei uns auch. Aber das mit den Blasinstrumenten und unser Fokus auch auf Continuo spielen, also begleiten, das ist schon einzigartig.
Auf eurer Homepage sieht man dazu ja auch, ihr seid ja da auch in entsprechenden Kostümen auch, ne? Macht ihr die selber?
Genau, die mache ich gemeinsam mit den Kindern.
Toll.
Und zwar haben wir uns da an historischen Schnitten orientiert, beziehungsweise, genau, wir suchen dann, die dürfen dann die Stoffe aussuchen, die sind nicht historisch, das ist Leinenstoffe, moderne, und die nähen wir dann gemeinsam, also die müssen dann mit Ausschneiden helfen und so weiter. Und dann gibt es historische Gewandung für alle und damit kann man dann ganz toll historische Tanzbälle veranstalten. Da kann ich auch kurz noch meinen, also ganz wichtig, ich mache das Duck and Goose Consort nicht alleine, sondern zusammen mit meinem Kollegen Julius Giesler, der hier in Hahn Lehrer am Gymnasium ist für Musik. Und der ist dann zum Beispiel bei diesen Veranstaltungen unser Tanzmeister und erklärt dem Volk, welche Schritte es zu tun hat.
Das ist dann aber nur für Vereinsmitglieder oder ist das auch öffentlich?
Das ist auch öffentlich. Also wir haben einmal im Jahr das Bankett der Förderer. Das ist dann nur für Menschen, die uns entweder finanziell oder ideell unterstützen. Aber wir haben auch immer mal wieder öffentliche Tanzbälle, wo jeder willkommen ist und der Lust hat, einen Schluck Met mit uns zu trinken oder Traubensaft und mit uns tanzen möchte.
Ja, so als Podcaster bin ich ja schon quasi halbes Fördermitglied. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Ich freue mich auf die Einladung.
Landet im Briefkasten.
Bei mir bin ich immer dabei. Nee, aber tatsächlich, ich sehe das ja auch gerade hier, jetzt Fördermitglied werden. Das wäre schon ganz gut, ne? wenn da auch Leute immer wieder spenden oder regelmäßig einzahlen. Ne?
Unbedingt, genau. Und zwar gibt es da einfach zwei ganz große Posten, die wir fördern. Das eine ist die Jugendarbeit und damit das Eurydike-Stipendium. Dabei handelt es sich um ein Stipendium, das wir ins Leben gerufen haben vor 3 Jahren, bei dem Kinder und Jugendliche sich bewerben können und dann Eltern unabhängig ein Stipendium bekommen. Und das ist dann entweder für ein Jahr ein Instrument, das ihnen ausgeliehen wird, oder Instrumentalunterricht von Leuten, die dann hier hinkommen oder wo sie hinfahren müssen auf historischen Instrumenten. Das Wichtigste ist, die Kinder und Jugendliche müssen im Gegenzug dafür üben. Und zwar mindestens 90 Minuten in der Woche. Ist gar nicht so viel, aber wenn man bedenkt, dass es für viele das zweite Instrument ist, ist das schon mal eine Sache. Das halten die Kinder dann fest. in einem Übetagebuch, das sie mir einmal in der Woche zeigen. Man kann also sagen, wenn jetzt Leute interessiert sind daran, wenn man spendet, dann bringt man Kinder und Jugendliche dazu zu üben. Und zwar ohne, dass die Eltern hinterherlaufen müssen. Wer selber Kinder hat, weiß, was das für ein Geschenk sein kann.
Ich wollte gerade sagen, aber da ist jeder, das ist jeden Cent wert.
Genau. Und das funktioniert total gut. Also wir haben dieses Jahr, glaube ich, 10 oder 11 StipendiatInnen und hoffen darauf, dass es nächstes Jahr wieder so viele sind. Genau.
Wo kommen die denn her? Auch aus, also kommen die nur aus Hahn oder tatsächlich aus weiterem Umfeld auch?
Also die meisten kommen aus Hahn und Grüten. Einige kommen auch aus Düsseldorf. Aber wir haben dieses Jahr auch einen Stipendiaten dabei aus Bonn.
Das ist ja echt mega.
Weil der einfach einmal im Monat quasi zum Musizieren kommt.
Ja. Nee, also auf eurer Homepage, finde ich, so sieht man eben das ganze Herzblut, ne, für die Kinder und Jugendlichen. Du hast das ja auch eingangs gesagt, das ist so auch so dein Ding, ne? So
genau.
Mit der Musikpädagogik und sowas. Und da bin ich eben auch über dieses Stipendium gestolpert. Jetzt hast du es ja auch mal ausgeführt, was so damit gemeint ist und wie das funktioniert. Da habe ich jetzt mal eine Frage, ne? Also wenn du jetzt so ein junges Talent hast und das macht das Stipendium und ein Jahr ist rum, wie hat sich das Leben von dem Kind oder von dem Jugendlichen verändert? Kriegst du das mit so? Verändert das was?
Natürlich kriege ich das mit. Wir stehen ja in engem Kontakt. Ich sehe die ja auch jede Woche. Die kommen jede Woche zur Probe. Wir arbeiten intensiv daran. Das Leben verändert sich schon, weil das Stipendium hilft einem zu verstehen, warum man übt. Und man kommt in eine gewisse Routine. Und man lernt selber. Man wird besser, man fühlt sich auf der Bühne wohler. Und ich bin wer. Also für Jugendliche ist es ja eine wichtige Sache, ihre eigene Identität zu finden und zu stärken. Und wenn man dann irgendwann rausfindet, zu mir gehört, dass ich ein historisches Blasinstrument spiele, das kein Mensch kennt, aber ich bin darauf richtig gut und ich bekomme dafür auch Anerkennung. Nicht nur von uns, sondern natürlich auch von der Gemeinschaft. Und es wird in Hahn bei den Konzerten auch ganz toll angenommen und viel applaudiert. Dann ist das ein ganz wichtiger Bestandteil. Also Kinder und Jugendliche lernen mit dem Stipendium, sich selbst zu organisieren. Weil sie müssen ja selber dafür sorgen, dass sie auf die 90 Minuten in der Woche kommen. Man übt, glaube ich, in dem ganzen Stipendium nur einmal sonntags am Stück 90 Minuten, weil man vergessen hat, das in der Woche unterzubringen. Danach sortiert sich das. Und auch ehemalige StipendiatInnen sagen mir, dass sie das jetzt nicht mehr brauchen, weil sie es jetzt alleine schaffen. Und das, finde ich, ist eigentlich der größte Effekt von der ganzen Sache.
Und die jetzt zu euch kommen und ein Instrument erlernen wollen oder in dem Ensemble mitmachen möchten, ich kenne jetzt keinen, der sagt, Mensch, Papa, ich wollte schon mal Zink spielen, wo kann ich das machen? Oder ich weiß gar nicht, wie die anderen Instrumente heißen. Wie heißen denn die anderen Instrumente, so alte Instrumente? Was gibt's denn
genau,
da so?
Es gibt eine Urform vom Fagott, das ist der Dulcian.
Habe ich auch noch nie gehört.
Genau. Also ein Dulcian muss man sich vorstellen wie ein Fagott, nur in verschiedenen Größen und ohne die vielen Klappen und bestehend aus einem Teil. Dann gibt es Barock-Posaunen, die sehen ganz ähnlich aus wie moderne Posaunen, nur sehr, sehr viel schlanker und die gibt es auch in verschiedenen Größen. Dann haben wir natürlich noch diverse Blockflöten in historischen Varianten. Dann geht es weiter mit historischen Streichinstrumenten. Wir haben jetzt seit neuestem einen Gambisten im Ensemble. Jemand, der Viola da Gamba spielt. Dann haben wir Barock-Cello und Barock-Violine und dann noch die Tasteninstrumente. Das heißt, wir haben die Truhenorgel, die die Kirche uns zur Verfügung stellt und ein Cembalo. Das ist sowas wie ein Vorläufer vom Klavier.
Gibt es so eine Art Trommel? Ich frage mal wieder richtig blöd da rein.
Natürlich, es gibt noch Trommeln und ein Instrument habe ich auch noch vergessen gerade. Wir haben auch noch eine Harfe.
Ja, das ist
also
auch ein
Harfe
schönes Instrument.
Und wir haben diverse Percussion-Instrumente.
Und spielt ihr dann wirklich alte Stücke oder du bist ja kreativer Kopf oder machst du ja auch irgendwie eigene Stücke?
Also normalerweise spielen wir wirklich historische Musik aus der Zeit. Das Internet hilft uns sehr dabei, denn mittlerweile sind ganz viele Sachen ediert. Also Leute schreiben die alten Schriftstücke ab, sodass man die jetzt heute wieder benutzen kann. Wir laden die im Internet hoch und wir können die benutzen. Aber im Sommer haben wir auch auf dem Ocmonix Festival gespielt und haben da auch das erste Mal ein Stück der modernen Popkultur zum Besten gegeben.
Ja, finde ich super. Also da seid ihr auch jetzt nicht fies vor, ja? Also euch zu öffnen.
Nein, wir sind ein Jugendensemble, wir sind offen.
Ja, es ist ja immer so, man unterscheidet ja immer zwischen ernster Musik und Unterhaltungsmusik, weißt du? Ja, und genau. Olga, er ist bierernst, würde ich jetzt mal so sagen.
Im Gegenteil. Ernst. Also du müsstest dir mal die Texte von den Songs durchlesen. Also da sind auch genug Trinklieder dabei. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass wir mit den Kindern und Jugendlichen Trinklieder spielen. Wir machen viel geistliche Musik natürlich. Aber ja, genau, nein. Also die Unterscheidung von U-Musik und E-Musik, die ist ja sowieso über den Haufen zu werfen.
Ja, Gott sei Dank, ne, dass da nicht mehr so stringent unterschieden wird. Sag mal, Montabaur, kurz Einschub beim Internat bei dir, ne?
Ja.
Das ist aber nicht Limburg, ne? Mit den Limburger Domsingknaben oder?
Nee, das ist direkt daneben. Also ja, da, wo der große ICE-Bahnhof ist. Mhm. Aber natürlich hatten wir Kontakt mit den Limburgern damals.
Ja. Okay. War bestimmt auch eine sehr intensive Zeit dann so auf so einem Musikinternat, ne?
Ja, unbedingt. Also alle, die auf dieser Schule sind, haben eine Aufnahmeprüfung gemacht und mussten beweisen, dass sie ihr Instrument schön spielen können und wirklich dahin wollen. Ja. Und dann war das eine Schule mit 400 Schülern und Schülerinnen und 100 davon im Internat. Also es gab auch externe Schüler. Ja. Und das war eine unglaublich bereichernde und tolle Zeit und es gab so viele Orchesterangebote und also ohne diese Schule wäre ich nicht Musikerin geworden.
Mhm. Ja, da hätten wir alle was verpasst. Also gut, dass deine Eltern so weitsichtig waren und das angestoßen haben.
Das ermöglicht haben, ja. Das definitiv. Ist, da gehört ja was zu.
Ja. Jetzt hattest du gesagt, einen zweiten Teil wolltest du noch erwähnen, ne?
Genau, also ich habe ja gerade die große Jugendarbeit erwähnt. Ein anderer wichtiger Teil ist auf jeden Fall unsere professionelle musikalische Arbeit. Also wir haben unser alte Musikensemble TOC. Und wir kümmern uns darum, dass die Musik des frühen 17. Jahrhunderts, also 100 Jahre vor Bach, nicht in Vergessenheit gerät. Und es ist natürlich total schön, dass bei den Amateurangeboten alle mitmachen können. Aber manchmal ist es auch wirklich wichtig, in ein Konzert zu gehen und sich die Musik nur anzuhören. Oder was heißt nur, sich anzuhören und die vielen tollen Emotionen, die in dieser Musik stecken, zu wahrzunehmen und zu fühlen. Also das ist auch ein Feedback, das wir immer wieder bekommen. Diese Musik geht direkt ins Herz. Und jetzt hast du ja schon gesagt, du hast noch nie von einem Zink gehört. Das heißt, wir haben noch einen weiten Weg vor uns, diese Musik wieder bekannter zu machen. Aber um das Ganze jetzt nochmal abzurunden, also wir hatten zum Beispiel dieses Jahr im Sommer ein ganz tolles Konzert in Grüten mit dem Titel Pentecoste, wo wir quasi eine Pfingstfestbar dargestellt haben. Und das war ein, also die Kirche war ganz voll und es kam total gut an. Aber damit noch mehr Menschen davon mitbekommen und wieder wissen, was ein Zink ist und wie die ganze Musik da drumherum läuft, planen wir nächstes Jahr eine Albumproduktion. Also wir möchten gerne ein professionelles Album machen mit dem Titel, Achtung, Psalter vor Schönheit. Wo wir erst Psalmvertonungen und Hohelied-Motetten, daher die Schönheit, gegenüberstellen und kombinieren. Und das ist unser nächstes großes Projekt. Und dafür lohnt es sich auf jeden Fall zu spenden.
Ja, absolut. Wo tretet ihr denn sonst normalerweise so auf? Also wo kann man euch erleben? Also Bürgerfest hattet ihr jetzt einen Auftritt. Ich denke mal, hier in den Kirchen seid ihr dann auch bei uns unterwegs, ne?
Genau, vor allem das. Also wir hatten jetzt im letzten Jahr verschiedene Gottesdienste, die wir mitgestaltet haben. Wir hatten das große Konzert jetzt mit Pentecoste in Grüten. Im Januar werden wir am 4. Januar in Hilden auftreten bei der Krippenmusik. Mhm. Also herzliche Einladung. Da ist nämlich eine ganz wunderbare Krippe aufgebaut und wir dürfen dann quasi als Abschluss von dieser Krippenmusik auftreten, zusammen mit beiden Ensembles, mit dem Profi-Ensemble und dem Kinderensemble.
Ah, super.
Also da wird einem wirklich was geboten. Mhm. Ja, und sonst, wir treten auch bei Geburtstagsständchen auf oder bei Festen, wie zum Beispiel jetzt im Bürgerfest, hast du gerade schon gesagt. Mhm. Also eigentlich immer was gerade ansteht und einmal eben auch bei einem Rockfestival.
Ja, aber wenn das halt so eine außergewöhnliche Geschichte ist und ihr so ein relatives Alleinstellungsmerkmal eben auch habt, ne, da muss man natürlich auch sagen, da wären ja eigentlich große Räume oder Konzerthallen natürlich auch mal so langsam angesagt, ne?
Genau. Naja, ich fange ja jetzt bald an, zusätzlich in der Tonhalle zu arbeiten.
Ja, da hast du auch beste Kontakte dann.
Genau. Ich frag mal nach, was die davon halten.
Ja. Jetzt kennen ja viele nur Bach oder Vivaldi irgendwie so, ne, wenn es um klassische Musik geht. Ne? Wie würdest du denn so Frühbarock nochmal so diesen Stil erklären? Du hast jetzt vorhin gesagt, das geht so ins Blut. Ne? Also was ich so gelesen habe, wie gesagt, so ein bisschen muss ich mich ja darauf vorbereiten. Dann war im Frühbarock vieles doch im Aufbruch. Ne? Das war so eine Aufbruchzeit. Also da gab es neue Harmonien und auch viel Experimentierfreude. Oder liege ich da völlig daneben?
Nein, das ist auf jeden Fall richtig. Also du spielst bestimmt auf genau die Zeit um 1600 an. Mhm. Also unter Musikern sagt man scherzhaft, um 1600 Glockenschlag, Silvester, hat sich alles verändert. Und seitdem gibt es den modernen Stil. Ganz so war es natürlich nicht. Aber man kann schon sagen, also man setzt ungefähr 1600 den Umbruch von der Renaissance in den Frühbarock an. Mhm. Natürlich war das eine Phase, die sich überschnitten hat und man kann das nicht so genau sagen. In der Renaissance hatten wir viel sogenannte Polyphonie. Schwieriges Wort, aber bedeutet einfach nur, alle Stimmen sind unabhängig voneinander und wuseln so ein bisschen durcheinander. Also alle singen durcheinander. Und ab 1600 entwickeln sich neue Stile. Also Monodien, das heißt, einer singt alleine und wird dabei begleitet, und Konzertformen, es entwickelt sich langsam die Instrumentalsonate und alles wird neu. Also ganz viele neue Ideen, die dort entstehen, und ganz viel Improvisationsfreude, weil das Besondere an dieser Musik ist, anders als wenn wir jetzt romantische Musik machen. Wenn man romantische Musik spielt, dann steht in den Noten alles drin. Wie laut sollst du spielen? Wie schnell sollst du spielen? In welchem Stil soll das sein? Das steht da alles im Detail drin. Mhm. Und in der alten Musik steht fast nichts.
Aber das bedeutet, stehen nur die Töne drin wahrscheinlich dann, oder?
Genau, ganz selten mal Forte oder Piano. Und natürlich gibt es wenige Tempoangaben. Aber es ist ganz anders als in der modernen Musik. Das heißt, alles, also man spielt dieses Stück nie zweimal gleich. Mhm. Es geht darum, dass man in der Interpretation völlig frei ist und alles, was man selber hat, dort reinlegen kann. Außerdem darf man ganz, ganz viel improvisieren. Also die Musik ist eigentlich echt? Gar nichts. Ja, es ist fast wie Jazz. Okay. Es klingt anders, aber es funktioniert genauso. Also vor allem Zinkenisten und Zinkenistinnen sollten auf keinen Fall nur spielen, was da steht. Das war verpönt. Man sollte alles noch verzieren, alles noch aufhübschen. Also wenn du an ein barockes Gebäude denkst zum Beispiel, dann sind die ja dafür berühmt, dass da überall Schnörkel drumherum sind. Ja. Und so ist es mit der Musik auch.
Okay, und guck mal, das hätte ich jetzt ganz anders eingeschätzt. Ich hatte nämlich so, die Frage hast du jetzt eigentlich schon beantwortet, ne? Ob ihr jetzt so einen historischen Anspruch habt, also dass man das jetzt genauso spielen möchte, wie es damals gespielt wurde, oder ob man das mit künstlerischer Freiheit versehen kann. Aber ich habe dich jetzt so verstanden, man muss es mit künstlerischer Freiheit versehen, weil man eigentlich gar nicht weiß, wie klingt es im Original, oder jeder hat es eben anders gespielt, ne?
Genau, aber da sagst du schon was ganz Richtiges. Also es geht da um historisch informierte Aufführungspraxis.
So ist, oh Gott, ist das so sagt man dazu.
Ist nicht ansteckend, keine Angst. Und es gibt, also ja, wir lesen ganz viele Quellen. Ich habe das ja, wie gesagt, jetzt auch ein bisschen studiert. Mhm. Und auch Frederik ist ganz fleißig darin, sämtliche Quellen zu lesen. Also du hast ganz am Anfang zum Beispiel ja aus Praetorius zitiert, Syntagma Musicum. Und das sind einfach Sachen, die wir uns alle aneignen, um zu lernen, wie ging das eigentlich? Mhm. Das heißt, der historische Anspruch ist es, frei zu spielen.
Stelle ich mir jetzt in so einem Ensemble, also sag mal, das sind ja jetzt Laienmusiker, ne? Stelle ich mir jetzt aber auch schwierig vor, ne? Ich meine, wenn da jeder plötzlich anfängt, ein paar Schnörkel mit einzubauen oder sowas, ich meine, irgendeiner muss ja nur einen Überblick behalten, dann, damit die Melodie nicht ganz flöten geht, ne?
Ja, genau. Also es gibt natürlich Regeln, denen das Ganze folgt. Wann man was machen darf und soll und kann. Und dann funktioniert das schon.
Okay. Und wie sind die Erwachsenen jetzt in dem Erwachsenen, in den Tox, wie sind die jetzt zu den Instrumenten gekommen?
Ja, also genau, Frederik ist ja unser Tastenspieler und der hat ja Kirchenmusik studiert, insofern war der schon an der richtigen Stelle. Dann haben wir zwei Sänger, eine Sängerin und einen Tenor, die ganz fantastisch sind. Ja. Und die haben eigentlich klassische Musik studiert und haben sich dann auch in die alte Musik verliebt und sind bei uns hängen geblieben. Mhm. Dann gibt es einen Gambisten, der
spielt Gamba.
Viola da Gamba oder Gambe auf Deutsch. Das sieht so ein bisschen aus wie ein Cello, ist aber keins.
Ist denn dann so ein Cello eine Weiterentwicklung gewesen oder wie muss man sich das vorstellen? Oder sind das wirklich komplett unterschiedliche Instrumente?
Das sind zwei verschiedene Instrumentengattungen. Also das Cello gehört zur Instrumentengattung der Violine. Ja. Das erkennt man daran, wie viele Saiten die haben. Also hat ja beides vier Saiten. Und für die Hörer, die sich das jetzt im Internet bestimmt kurz angucken, eine Geige hat runde Schultern. Und dann gibt es die Familie der Gamben. Und das einzige Instrument, was heute im Sinfonieorchester von den Gamben noch übrig geblieben ist, ist der Kontrabass. Und wenn man den mal vergleicht mit den anderen Instrumenten, der hat keine runden Schultern, sondern so abfallende.
Mhm.
Und der gehört zur Familie der Gamben. Aber Gamben haben auch 6 bis 7 Saiten eigentlich.
Also wenn man dir so zuhört, dann kriegt man richtig Lust, Musik zu studieren, ehrlich gesagt.
Ja, ich kann es nur empfehlen. Falls man nicht darauf steht, reich zu werden.
Ja, ich glaube, da ist viel Herzblut dabei und viel Zeitinvest für eine moderate Bezahlung, würde man wahrscheinlich so sagen. Ne?
Es macht auf jeden Fall glücklich.
Ja, man muss es auch lieben und dann mit Liebe auch weitergeben. Und ich glaube, das machst du ja. Ne? Wo übt ihr denn mit euren Ensembles hier in Hahn?
Genau, also wenn es draußen warm genug ist, sind wir in der katholischen Kirche. Da sind wir auch sehr dankbar, dass wir da musizieren dürfen und Konzerte spielen dürfen.
Wie wenn es draußen warm genug ist?
Naja, also die Kirche heizt ja nur begrenzt. Also die wird ja auf maximal, weiß ich nicht, will ich mich nicht festlegen. Also die wird auf jeden Fall nicht so richtig geheizt. Und das heißt, nach den Herbstferien, also jetzt in 2 Wochen, ziehen wir dann wieder um und dürfen dann in den Wintermonaten im Gymnasium proben. Und da sind wir auch sehr dankbar, dass wir das machen dürfen.
Ah ja, das ist auch wirklich gut. Und findet da dann auch sozusagen hier Lernheftkontrolle statt, Übheftkontrolle statt? Oder habt ihr da wirklich Einzelunterricht quasi dann nochmal extra woanders?
Also diese Kontrolle mit den Übeheften, das machen wir digital. Dafür haben wir eine App, wo die das mir hochladen. Mhm. Vor Ort proben wir nur und Einzelunterrichte finden dann auch im privaten Rahmen statt.
Ah, okay. Da fährst du dann hin oder die kommen dann zu dir?
Also meine Zinkenisten und Zinkenistinnen kommen zu mir. Ja. Und einmal im Monat kommt eine Lehrerin für Dulcian, das war dieses Fagottinstrument, her. Ja. Und unterrichtet einen Tag hier in Hahn. Da organisieren wir dann auch immer einen Raum. Und genau, so läuft das eigentlich.
Also ich finde das ja total, total spannend. Ne? Ich habe da überhaupt nichts von mitbekommen hier in Hahn. Das geht unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht jetzt auch hier. Ne? Aber ich glaube, wie gesagt, auf Empfehlung bin ich ja aufmerksam geworden. Und wenn man dann mal so die Augen und Ohren offen hält, dann fällt einem das auch auf. Ich bin irgendwann mal durch Grüten spazieren gegangen. Da war in so einem Fenster von so einem Fachwerkhaus, so einem Plakat, wurde auf ein Konzert von euch hingewiesen unter der Leitung von Jenny Heilig. Da dachte ich, ja, guck mal, da ist sie ja. Hat vorher nie gehört und jetzt, wenn man darauf achtet, springt einem das ins Auge, ne?
Ja, genau. Ja, wir haben viele Grütenarme bei uns in den Ensembles.
Mhm.
Genau, das ist ganz schön. Ja, und wir kooperieren natürlich auch gerne jetzt zum Beispiel mit der katholischen Kirche, aber auch mit der Bildungsbude. Die war ja auch schon mal bei dir.
Mhm, mit dem Stefan, ne? Mhm.
Genau. Der ist ja auch schon, Barockgeiger übrigens.
Ah, okay.
Und da
das hat er aber damals verschwiegen.
Dann habe ich ihn jetzt verpetzt. Ja, genau. Also der Stefan ist Geiger und Barockgeiger und unterrichtet unsere historischen Streicherkinder. Und genau, dann mit dem Gymnasium, weil Julius Giesler ist ja dort Lehrer, arbeiten wir auch zusammen. Aber auch die Stadt unterstützt uns in der Arbeit und das ist wirklich toll.
Und dieser Lehrer, dieser Julius, ich sag mal der Julius, war der vorher schon hier, bevor ihr hier hinkamt? Nee,
wir haben ihn
nicht. Oder seid ihr so eine Bubble und ihr zieht jetzt so aus ganz Deutschland die Talente hier nach Hahn?
Ja, genau das machen wir. Also wir waren zuerst hier und ich habe es ihm sehr schmackhaft gemacht. Also er hat in Köln studiert und es war klar, man bleibt nicht für immer in Köln, weil irgendwann ziehen ja die Kommilitonen auch alle weg und dann versucht man sich was Neues. Und ich habe gesagt, boah, komm nach Hahn, hier ist es so cool. Bester Ort. Und dann ist er hergekommen und ist hier hingezogen.
Das ist ja mega. Finde ich ganz toll. Ehrlich.
Genau, wir arbeiten daran, dass unsere Künstler-Community hier noch weiter wächst.
Ja, ja, da sind wir auch vielleicht nochmal beim Verein Förderung von Kunst und Kultur. Wie muss man sich das vorstellen? Wie sieht da so eine Förderung aus? Klar, das Stipendium wahrscheinlich, ne? Das ist natürlich ein ganz wichtiger Baustein. Ne?
Genau.
Und darüber hinaus auch noch was?
Ja, also wir stellen halt Förderanträge für unsere Projekte. Unser Verein bietet nämlich zum Beispiel mehrere Fahrten im Jahr an. Es gibt da zum Beispiel die Tokademie, benannt nach dem Ensemble. Da fahren wir für ein Wochenende immer an Frohen Leichnam in die Jugendburg Gehm und machen da ein ganzes Wochenende lang Musik auf historischen Instrumenten. Oder wir hatten jetzt vor 3 Wochen die Schola Gallina, also die Hühnerschule. Das ist ein großer Meisterkurs gewesen, wo wir 8 Dozenten und Dozentinnen aus dem In- und Ausland hatten, die hier in Hahn historische Instrumente unterrichtet haben. Das war ein Riesenspektakel im Gymnasium. Ja. Deswegen waren wir auch nur ganz kurz auf dem Bürgerfest, weil wir da sehr eingespannt waren. Aber das war ein Riesenerfolg mit über 40 Teilnehmenden, alle Altersgruppen. Genau, also wir versuchen Projekte zu machen, wie zum Beispiel auch die Tanzbälle, die wir schon mal gemacht haben. Mhm. Wir versuchen Kurse anzubieten als Weiterbildung und wir versuchen ein Angebot zu schaffen für Groß und Klein. Immer, also wenn wir größere Projekte machen, immer generationenübergreifend. Denn egal was man macht, Hauptsache man bringt Menschen zusammen.
Ja, toller Ansatz. Was haben denn die Leute vorher gemacht? Also...
Ja, das frage ich mich auch immer. Wahrscheinlich haben die zu Hause Fernsehen geguckt.
Ja, das glaube ich eben nicht, weil die müssen ja schon so ein Faible für diese Musik irgendwie auch schon irgendwie damals gehabt haben oder sowas. Ne? Also genau. Ist ja, kann ja nicht sein, dass Jenny Heidig ist in Hahn und plötzlich zapft die hier so eine Quelle an und die Leute strömen daher und sagen, Mensch, hier Dulci oder Zink oder wie auch immer da ist, das wollte ich schon immer mal machen. Was haben die denn vorher gemacht? Haben die dann auch Trompete gespielt oder irgendwas anderes oder...
Also es gab früher, also in den 70er, 80er, 90er Jahren, eine riesengroße alte Musikbewegung in Deutschland. Also eine alte Musik-Amateurbewegung. Und viele Menschen haben das mit ihren Familien auf Kursen und so weiter gemacht. Und hier in der Region gab es das auch viel. Also zum Beispiel in Wuppertal gab es eine größere Gemeinschaft, in Hilden gab es eine, aber auch in Bergisch Gladbach, wenn man so ein bisschen weiterschaut. Und die Menschen, die das damals gemacht haben, die sind jetzt nicht mehr ganz jung, kann man sagen. Um nicht zu sagen, auf jeden Fall nicht mehr alle in der Lage, ihre Instrumente zu spielen. Aber die haben natürlich irgendwie das Gedankengut und das Wissen an ihren Enkeln und so weiter weitergegeben. Nur viele konnten das noch nicht spielen und fangen jetzt quasi an, das zu lernen und sind motiviert, das mit uns zu machen. Viele kommen auch von Blockflöte und Trompete, von modernen Streichinstrumenten, von modernen Tasteninstrumenten oder einfach zum Singen und verlieben sich, so wie ich, in die Musik und dann geht's los.
Und wie haben die euch gefunden? Durch Aufruf in der Kirche oder?
Ja, wir machen überall Werbung, also mal auf Social Media natürlich, aber wir waren dann auch auf verschiedenen Kursen und haben davon erzählt. Und die Musikerwelt ist klein, das spricht sich rum.
Okay, sucht ihr denn noch Leute oder seid ihr jetzt, sag ich mal, so ausgestattet, dass ihr sagt, reicht eigentlich, wir kommen sonst auch echt an Kapazitätsgrenzen?
Es sind nie genug Menschen, die gemeinsam Musik machen. Insofern freuen wir uns über jeden und jede, die vorbeikommen möchte. Zum Singen, zum Spielen, zum Zugucken. Wir sind immer begeistert.
Okay. Muss man da einen Monatsbeitrag bei euch bezahlen, wenn man da mitmachen möchte?
Also die Duck & Goose bezahlen einen Monatsbeitrag von 26 Euro.
Ja.
Und bekommen dafür aber das komplette Angebot. Und die Erwachsenen zahlen pro Probe, wenn die einmal im Monat kommen, einmalig 15 Euro. Und das fließt aber bei uns alles in die Jugendförderung.
Boah, toll. Echt super. Also da seid ihr echt nicht umsonst ein gemeinnütziger Verein, ne? Also muss man ja auch mal ganz klar so sagen, ja?
Genau. Also die Vereinstätigkeit an sich, also der Vorstand, die ganze Verwaltung, das läuft komplett alles ehrenamtlich.
Ja.
Die Kurse natürlich nicht komplett. Also wir sind ja selber Musikausübende und Dozenten und wir organisieren die Kurse und was reinkommt, wird dann natürlich in die Dozenten investiert.
Ja, klar.
Aber die Organisation, die ist komplett ehrenamtlich und ermöglicht Kultur.
Gibt es in Deutschland oder Europa, weil du so vorhin Brüssel gesagt hattest, wo du ja studiert hast, gibt es da so eine Koryphäe, wo man sagt, das ist die Göttin, der Gott des Zinks oder wie muss man sich das vorstellen? Oder
ja,
bist du das so vielleicht? Bist du die Göttin des Zinks?
Also. Noch nicht. nee, also ich würde schon sagen, also für Zink, unser Zinkinisten-Papst, würde ich eher sagen, ist Bruce Dickey. Der hat ganz lange in Basel gelebt und unterrichtet, der ist Amerikaner.
Klingt auch irgendwie wie ein Jazzmusiker.
Oh ja, ist nicht weit davon. Also der ist einfach ein fantastischer Zinkinist und der war, glaube ich, einfach der Erste, der das wieder konnte. Weil man muss sich ja vorstellen, man findet so ein Instrument, also was heißt finden, also man organisiert sich so ein Instrument und lässt sich das irgendwie nachbauen aus den Bildchen, die du auch gesehen hast und versuchst dann darauf wieder Musik zu machen und keiner sagt dir, wie es geht. Und keiner
Wahnsinn.
Weiß, wie es klang.
Ja, total spannend klingt das. Das ist ja wie Archäologie, das ist ja wie eine Ausgrabung.
Ja, ist es, genau. Und der hat war einer der Ersten, also nicht alleine, da waren noch ein paar andere, aber die haben damit wieder angefangen. Und der hat dann auch unterrichtet. Und ich bin jetzt eigentlich erst die dritte Generation Zinkinisten, seitdem es das wieder gibt.
Wahnsinn.
Genau, es ist also noch alles ganz neu und frisch.
Zum Schluss habe ich noch eine kleine Frage an dich, Jenny. Und zwar stell dir mal vor, du dürftest ein Frühbarockstück neu inszenieren mit Licht, Bühne, Projektion. Wie sähe das aus?
Oh, fantastisch. Also wenn mir das ermöglichen würde, das wäre ja auf jeden Fall der Hammer. Ich glaube, ich würde sowas wählen wie tatsächlich den L'Orfeo von Monteverdi. Und da gibt es dann ganz viel mit Unterwelt und dem Weg zur Unterwelt und die Lebenden und so weiter. Und ich glaube, ich würde dann auf jeden Fall einen mehrdimensionalen Raum wählen. Also zum Beispiel wie die evangelische Kirche in Hahn mit ihren mit den Emporen, sodass man oben, unten, links, rechts, unten, ach, das finde ich super. Und dann volles Instrumentarium, unten Bühne, oben Musiker. Ja, das fände ich fantastisch.
Ja, also wenn ich da zuhöre, ich würde gerne dann diese Inszenierung tatsächlich sehen. Ja,
ja, ich sag dir Bescheid, wenn es soweit ist. Liebe Zuhörer, uns fehlen nur ein paar tausend Euro.
Also Spenden, Spenden, Spenden. Wir sind ja jetzt kurz vor Weihnachten. Insofern, vielleicht hat man da noch ein bisschen was übrig und findet den Link hier bei uns in den Shownotes. Wie gesagt, wer euch live sehen möchte, du hattest es vorhin gesagt, 4. Januar in Hilden.
Genau.
Das finde ich eine super Geschichte. Das war das Krippenkonzert. Ne? Ist das auch genau in der Kirche dann? Ja, ne?
Genau, das ist in der Erlöserkirche in Hilden.
Ja.
Und also direkt um die Ecke von hier aus. Und da steht eine ganz tolle Krippe, die es sich lohnt anzuschauen. Und wir dürfen dort Musik machen.
Ganz toll. Ja, ich kann auch nur sagen, Jenny, es war mir ein Fest heute mit dir. Also das war Inspiration pur. Also ich finde das wieder toll. Wir haben ja mit dir einen Menschen hier in Hahn, mit deinen Kolleginnen und Kollegen natürlich, die da wieder so viel Herzblut reinstecken und für ihre Sache brennen. Insofern bedanke ich mich da ganz herzlich, dass du da heute wirklich mal erzählt hast von einem relativ unbekannten, aber total wichtigen Ding hier in Hahn und einem wichtigen Thema in Hahn. Kunst und Kultur, Kinder und Jugendliche, Spaß haben, was gemeinsam machen und Freude anderen Leuten bereiten. Also finde ich ganz toll. Danke für deine Zeit heute und ich hoffe, den Hörerinnen und Hörern hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir, aber ich bin da eigentlich ziemlich sicher.
Vielen Dank.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, bitte abonnieren und in 14 Tagen wieder reinhören.